beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ich lese den Predigttext aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Er ist Jesus. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Nora und Maria sind zwei Frauen, die jetzt heute mehr oder weniger in dem Gottesdienst schon vorgekommen sind. Und es soll ums Fasten gehen. Bald kommt die Passionszeit und von beiden Frauen können wir heute was übers Fasten lernen. Maria kommt aus Bethanien. Sie ist eine sehr interessante Frau. In allen Situationen, die wir aus der Bibel kennen, begegnet sie Jesus mit einer unglaublichen Demut. Als Jesus bei Martha und Maria zu Besuch war, da setzt sich Maria einfach zu seinen Füßen. Maria ist klar, dass Martha gerade allein in der Küche steht, alles vorbereitet. Aber sie setzt sich zu seinen Füßen. Und es ist klar, dass Martha kommt und sich beschwert. Sie hat allen Grund dazu. Maria hat die Aufgabe zu helfen. Sie muss in der Küche helfen, sie muss den Tisch decken, sie soll nach Getränken schauen. Maria ignoriert ihre Aufgabe, sie riskiert Ärger und setzt sich einfach Jesus zu Füßen. Und ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie das abgelaufen ist bei Martha und Maria. Da kommt Jesus zum Haus rein und Martha rennt los, sagt: Hallo Jesus, schön, dass du da bist. Hier hat's Platz, setz dich doch hin. Hier ist es bequemer, setz dich hier hin. Hast du Durst, darf ich dir was zum Trinken bringen? Vielleicht Apfelsaft, Orangensaft. Ich habe eine gute Idee, es gibt leckeren Wein vom Nachbar, der hat ein Weingut. Der beste Wein in der Region, Metzinger Hofsteige ist es, glaube ich, darf ich dir was bringen? Ich bin gerade noch am Essen machen, es dauert noch einen Moment. Möchtest du in der Zwischenzeit einen Apfel vielleicht oder darf ich dir was anderes bringen? Ich muss ganz kurz in die Küche, die Suppe brennt an, ich bin gleich wieder da. Suppe. Ist es okay, wenn ich Pilze in die Suppe mache? Oder, und dann war danach Nachtisch. Ich wollte Ofenschlupfer machen und jetzt war ich mir gar nicht sicher, ob du Rosinen magst. Wolltest du eigentlich was trinken? Und Maria sitzt einfach nur da und möchte Jesus zuhören. Und Jesus macht am Ende seiner Erzählung klar, worauf es ihm ankommt. Es gibt nur eine Sache, die Not ist, um die wir uns Sorgen machen sollen. Wir sollen bei ihm sein, Zeit mit ihm verbringen. Die Sorgen von Martha nehmen unglaublich viel Raum ein in dieser Szene. Aber es ist in dem Moment überhaupt gar nicht wichtig, ob Rosinen im Ofenschlupfer sind. Jesus sagt auch nicht: Ja, Maria und Martha, beide haben was ganz, ganz Wichtiges und wir brauchen sie beide in uns und in unserer Gemeinde. Es braucht Ruhe und Geschäftigkeit. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Und ich kenne diese Martha in mir. Jeden Tag mache ich mir ganz viele Sorgen und Gedanken. Ich mache mir Gedanken darüber, was soll ich heute machen? was soll ich kaufen? Soll ich das kaufen oder lieber das? Dann überlege ich mir, soll ich überhaupt irgendwas kaufen? Soll ich das Geld lieber sparen oder besser spenden? Oder reicht das Geld überhaupt bis zum Ende des Monats? Soll ich lieber mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto? Was soll ich heute anziehen und was denken die Leute über meine Predigt? Das sind alles reelle Sorgen und Gedanken, die nicht immer nur schlecht sind. Das sind ja auch Gedanken, die man sich machen muss. Und dennoch steht Jesus da und sagt zu mir: Andi, Andi, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Er möchte, dass ich bei ihm bin. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Dass wir mit all unseren Sorgen zu ihm kommen. Er möchte uns beistehen in unseren Sorgen und Nöten. In Johannes 11 können wir weiterlesen, was mit Maria und Jesus weiter passiert. Sie treffen sich wieder. Und zwar geht es da hauptsächlich um Lazarus. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, liegt nämlich krank im Bett. Und da steht: Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt hat und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Das geht der ganzen Geschichte noch vorneweg. Bei Matthäus, Markus und bei Lukas lesen wir von dieser Salbung. Diese Salbung war die erste Begegnung von Maria und Jesus. Es war diese erste Hingabe, die radikale Verschwendung, diese vielleicht auch unvorstellbare Handlung, die Maria diese bedingungslose Liebe hat erfahren lassen, diese Annahme, die Sündenvergebung. Aus dieser Erfahrung war ihr klar: Wenn Jesus so real zu mir nach Hause kommt und da ist, dann will ich nur zu seinen Füßen sitzen. Aber schauen wir, wie es weitergeht in Johannes 11. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, dein Freund ist schwer krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Denn durch sie soll der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit kommen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und ebenso auch Lazarus. Jesus wusste also, dass Lazarus schwer krank war. Trotzdem blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er gerade war. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er sich erholen. Jesus hatte aber über den Tod Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es geht um einen gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, nur ungefähr 15 Stadien entfernt. Viele Leute aus der Umgebung waren zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten ihnen bei ihrer Trauer über den Tod ihres Bruders beistehen. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß jetzt, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Und Jesus antwortete ihr: Dein Bruder wird vom Tod auferstehen. Maria erwiderte ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest, dass du Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Martha bringt ein unglaubliches Glaubensbekenntnis. Sie hat die tiefe Erkenntnis: Jesus ist Christus. Und sie kriegt eine Zusage von Jesus, dass Lazarus leben wird. Aber doch steht nur diese Zusage im Raum. Und irgendwie kann sie es gar nicht glauben, sie kann es gar nicht richtig fassen, was damit gemeint ist. Und nachdem Martha das gesagt hatte, kehrte sie zurück und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da, er lässt dich rufen. Martha nimmt einen Vorwand und schickt Maria zu Jesus. Irgendwie hat sie im Gefühl, dass Maria einen anderen Draht hat zu Jesus. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich immer noch dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria beistehen wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da wurde er im Innersten von Zorn ergriffen. Neben Zorn kann man das auch übersetzen mit einer tiefen inneren Erschütterung, mit einem inneren Aufgewühltsein. Und er fragte: Wo ist sein Grab? Sie antworteten: Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten: Sieh doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige von ihnen bemerkten: Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Jetzt wurde Jesus erst recht zornig. Er ging zum Grab, und das bestand aus einer Höhle, vor deren Eingang ein Stein gerollt war. Jesus sagte: Wälzt diesen Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte: Herr, es stinkt schon. Es ist doch schon der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie endlich den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hat, schrie er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Tote heraus. Offensichtlich hatte das Verhalten von Maria, also diese Salbung und das zu Füßen sitzen, Auswirkungen auf ihren Einfluss bei Jesus. Beide, Martha und Maria, sind von Jesus geliebt. Genauso Lazarus, der tot daliegt. Und Martha und Maria, beide kommen mit demselben Anliegen. Und Jesus sagt zu Martha, dass Lazarus leben wird. Aber erst als Maria kommt, wurde Jesus tief in seinem Innersten bewegt. Er fing an zu weinen und machte sich auf den Weg zum Grab. Und Martha hatte das im Gefühl. Ihr Bitten kam nicht durch und deswegen schickte sie Maria los. Offensichtlich ist nicht jede Bitte gleich vor Jesus. obwohl jeder Mensch von Jesus gleich geliebt ist. Und darüber hinaus kam Maria nicht alleine. Eine Gruppe von Juden hat sie begleitet. Es ist diese Kombination, die Jesus bewegte. Eine Frau, die in ihrer Zerbrochenheit zu Jesus kam, ihn salbte, alles auf eine Karte setzte, die nichts anderes sehnte, als ihm zu Füßen zu sitzen. Und eine Gruppe von Menschen, die hinter dieser Trauer stehen, die mitleiden, die dieses Leid mittragen. Diese Kombination ist es, die Jesus zutiefst in seinem Herzen erschüttert hat. Diese Kombination hat ihn zum Handeln bewegt. Am Mittwoch ist der 1. März und da beginnt die Fastenzeit. Und ich möchte drauf schauen, was Maria uns zeigen möchte, was wir lernen können für diese Fastenzeit. Worauf kommt es an? Maria kam in ihrer ersten Begegnung bei dieser Salbung zu Jesus nicht gerade dann, als es geschickt war. Es hat nicht gepasst. Es war ungünstig. Sie kam und es war ihr egal, was die anderen gedacht hatten. Und sie gab ihr Wertvollstes, das Salböl, und vergoss es für Jesus. In der zweiten Begegnung saß sie Jesus zu Füßen. Wieder entgegen allen Standards, entgegen jeden Verhaltensweise, die man an den Tag zu legen hat, gegen jeden sozialen und familiären Druck. Zeit mit Jesus, das war das Wichtigste für sie. Das heißt für unser Fasten, es geht nicht darum, auf Schokolade zu verzichten, weil das unsere kleine Sünde ist. Und es geht auch nicht darum, auf Alkohol oder Kaffee zu verzichten, weil wir das Gefühl haben, wir würden das zu viel trinken. Beim Fasten geht es nicht darum, Gott zu beweisen, dass wir auf irgendwas verzichten können. Es geht auch nicht in erster Linie darum, dass wir ein Heilfasten machen oder dass wir mehr geistliche Power bekommen. Auch wenn diese zwei Sachen sicherlich positive Nebeneffekte sind. Es geht in erster Linie darum, Zeit mit Jesus zu verbringen. Maria fastete auch. Aber es ist nicht ganz offensichtlich, was sie gefastet hat. Sie hat kein Essen gefastet. Nein, Maria fastete Arbeit. Und sie fastete Ansehen bei den Menschen. Sie fastete, aber man muss doch oder man darf doch nicht. Und das alles nur, um Zeit zu haben mit Jesus. In Matthäus 6, Vers 16 sagt Jesus: Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute sehen, dass sie fasten. Wenn ihr fastet. Jesus sagt nicht, für den Fall, dass ihr euch eventuell irgendwann mal dazu entschließt, fasten zu wollen. Kurz davor in der Bergpredigt steht es, redet Jesus vom Beten. Und auch dort verwendet er die gleichen Worte. Wenn ihr betet. Für Jesus ist es klar, dass seine Nachfolger beten und fasten. Es gehört zusammen und es ist selbstverständlich. Und in beidem geht es ihm darum, dass wir es nicht für andere tun. Wir tun es für Gott. Und deswegen sollen wir es nicht zur Schau stellen. Wir sollen es tun. Denn der Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt jetzt nicht, dass gar keiner um keinen Umstand mitbekommen soll, dass ich bete oder dass ich faste. Natürlich dürfen das Menschen irgendwie mitbekommen. Aber es geht darum, dass wir es nicht zur Schau stellen. Dass wir nicht uns vorne hinstellen und sagen, Mensch, guck mal an, ich bin hier der, der fastet. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Wir sollen also fasten. Aber warum? Wie schon gesagt, nur eins ist Not. Wir sollen Zeit haben mit Jesus. Das soll unsere Hauptmotivation im Fasten sein. Und natürlich muss man nicht zwingend auf Essen verzichten, um Zeit zu haben mit Jesus. Man kann doch ohne Probleme essen und trotzdem 2 Stunden am Tag beten und Bibel lesen. Fasten, also auf Essen verzichten, ist aber ein göttliches Prinzip. Und es ist ähnlich wie Meditieren. Es öffnet eine geistliche Welt für uns. Es gibt uns einen Zugang in etwas, wo wir sonst nicht so einfach reinkommen. Wir sehen das zum Beispiel bei Daniel im Alten Testament oder auch bei Johannes im Neuen Testament. Sie haben immense Auswirkungen durch ihr Fasten. Gott gebraucht Menschen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Mit diesen Menschen stellt er die Welt auf den Kopf. Durch Daniel im Alten Testament durch sein Fasten konnte das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem. Und Johannes, der wurde zum Wegbereiter für Jesus. Und es gibt viele weitere faszinierende Geschichten in der Bibel und bis heute, was intensives Fasten und Beten auslöst. Es braucht hungrige Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Und dann ist Essen auch noch viel mehr als einfach nur Nahrung. Es ist viel mehr als die Versorgung des Körpers mit Lebensmitteln, mit Nährstoffen. Essen ist Belohnung bei einer bestandenen Prüfung. Essen hilft, Stress abzubauen. Essen tröstet bei Liebeskummer. Essen macht den Abend noch so ein bisschen gemütlicher. Essen ist tatsächlich viel mehr als einfach nur Nahrung. Aber wie wäre es, wenn wir mit all diesen Dingen zu Jesus kommen? Wenn er unseren Abend gemütlicher macht, wenn er uns tröstet, wenn er uns in unserem Stress hilft, wenn er uns belohnt. Und was heißt das jetzt für unser Fasten heute oder nächste Woche? Es geht darum, Zeit mit Jesus zu verbringen. Das ist Not. Es geht darum, dass wir uns diesem Gott aussetzen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir zu seinen Füßen sitzen, dass wir uns mit diesem Fels verankern. Fasten ist kein Zeitgewinn, um andere scheinbar wichtige Dinge zu erledigen. Und beim Fasten geht es nicht darum, dass es andere sehen, dass wir uns zur Schau stellen. Es geht um seine Ehre. Ganz kurz möchte ich hier noch kurz was sagen zu diesem Verborgenen und Öffentlichen. Jesus sagt, wir sollen im Verborgenen fasten und beten. Wir sollen unsere Spiritualität nicht an die große Glocke hängen. Und doch ist Maria ein großes Vorbild, obwohl sie alles, was sie tut, in der Öffentlichkeit tut. Diese Salbung, da sind viele Leute mit dabei, viele Menschen kriegen das mit. Auch wenn sie zu Jesu Füßen sitzt, das kriegen andere mit. Und als sie wegen Lazarus zu Jesus kommt, kriegen das noch viel, viel mehr Leute mit. Sie ist also immer in der Öffentlichkeit unterwegs. Was ist also jetzt richtig? Es ist die Herzenshaltung. Die Pharisäer, die Jesus anspricht, dass sie im Verborgenen fasten und beten sollen, die machen das in aller Öffentlichkeit, um Ruhm zu ernten. Sie wollen gesehen werden. Es ist ihnen wichtig, dass die Leute wissen, ich faste, ich bete. Und Maria kommt in großer Demut. Sie riskiert Spott, Hohn und viel Ärger, nur um bei Jesus zu sein. Und da ist der Unterschied, die Herzenshaltung. Und dann geht es in der Beziehung mit Jesus nicht um Rituale. Das ist wichtig, auch beim Fasten. Es geht nicht um das Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt noch genug faste und bete und dann zum richtigen Christ werde. Es geht darum, dass ich ein Leben durch die Beziehung zu ihm, dem lebendigen Christus, radikal verändert. Dass sich der Glaube auf das alltägliche Handeln auswirkt. In Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Jesus sagt hier nicht, Daran werdet ihr alle erkennen, dass ihr, dass, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr dank der Gnade einfach so weiterlebt wie bisher. Und er sagt auch nicht, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr immer alles besser wisst, wenn ihr zur richtigen Kirche gehört, wenn ihr die richtigen Lieder singt, wenn ihr die passende Kleidung tragt. Spiritualität ohne tatsächliche Veränderung im Handeln hat keinen Wert. Und natürlich, auf der anderen Seite sehen wir Martha, dass das einfache gute Handeln oder das gut gemeinte Handeln auch keinen Wert hat, solange es keinen Einfluss auf die Spiritualität hat. Es geht um eine ganzheitliche Veränderung. Wir müssen unser Handeln und unsere Spiritualität verändern lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man fasten kann, unterschiedliche Formen, wie wir dieses Grundgerüst mit dem Fasten verbinden können. Fasten, das habe ich schon gesagt, kommt vom Griechischen und heißt einfach nur Nahrungsverzicht. Und da gibt es die Variante, die Jesus gemacht hat. Direkt nach seiner Taufe ging er in die Wüste und fastete 40 Tage nur bei Wasser. Es gab kein Essen und es gab keinen Tee, kein Kaffee, nur Wasser. Während meiner Pubertät, da dachte ich, 4 Stunden ohne Essen, das ist unmöglich. Aber tatsächlich ist es doch so, dass man 70 Tage gut ohne Essen überleben kann. Wasser allein reicht. Also sind 40 Tage ohne Schaden gut möglich. Für jemanden, der gesund ist. Wenn man körperlich eingeschränkt ist und das probieren würde, würde ich vorschlagen, vorher kurz bei einem Arzt sich checken zu lassen. Aber ich glaube, dass bei Gott noch mehr möglich ist, als der Arzt sagt. Und dann gibt es die Möglichkeit, Wasser plus zu fasten. Wasser plus Tee. Wasser plus Suppe. Wasser plus Saft. Das sind Varianten, die das Fasten schon deutlich einfacher machen. Bei allen Varianten, wo wir komplett auf Essen verzichten, ist es wichtig, viel zu trinken, weil wir doch unheimlich viel Wasser durch das Essen aufnehmen. Daniel hatte ich auch schon erwähnt. Er fastete. Und zwar lebte er eine Zeit lang nur von Gemüse. Anfangs dachte ich, das wäre eine gute Idee. Dann habe ich gelesen, dass er auch auf alle Gewürze und Salz und Geschmacksträger verzichtet hat. Und dann dachte ich mir, oh, rohes Gemüse ohne Geschmack. Aber auch eine sehr gute Möglichkeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, all diese Varianten in einer kürzeren Zeit zu machen. Man muss nicht gleich von Anfang an mit 40 Tagen einsteigen. Man kann auch 2x10 Tage oder 3x7 Tage fasten. Und dann gibt es das Maria-Fasten. Auf Arbeit verzichten. Man verzichtet nicht auf Essen, aber doch denke ich, dass es eine gute Möglichkeit ist. Bau Überstunden ab, nimm dir Urlaub und verbring diese Zeit mit Jesus. Und mit ein bisschen Übung sind 2 bis 4 oder vielleicht auch 8 Stunden am Tag im Gebet und beim Bibellesen gut möglich. Warum nicht die Zeit für was Wichtiges einsetzen? Für die ersten Fastenversuche ist es auch gut möglich, einfach mal 1 oder 2 Mahlzeiten am Tag auszusetzen und diese Zeit im Gebet zu verbringen. Und dann haben wir noch ein großes Fastenvorbild unter uns. Ich habe gesagt, auch von Nora können wir was lernen. 40 Tage Nora fasten. Bei Brei, Milch und Wasser. Alles wird klein püriert und ist relativ geschmacksneutral. Ab und zu mal eine Gurke oder ein Apfel. Generell bei allen Formen des Fastens sind so ungefähr die ersten 2 bis 3 Tage die härtesten. Und danach gewöhnt der Körper sich dran, er stellt sich um und dann wird es leichter. Deshalb würde ich euch empfehlen, gleich 1 Woche zu machen oder 2, wenn ihr das erste Mal probieren wollt. Wichtig ist auch, wenn wir nicht wie Jesus in die Wüste gehen, wenn man nichts isst, verändert sich der Mundgeruch nicht immer zum Positiven. Kaugummis oder Bonbons helfen da ein wenig. Und dann möchte ich zum Schluss noch einen ganz konkreten Terminvorschlag machen für uns als Gemeinde. Vom 2. bis 9. April gibt es hier im Haus die Gebetsstaffel, die 24x7 Gebetswoche. Wie wäre es, wenn wir uns in dieser Zeit zusammenstellen und gemeinsam fasten? Wenn wir nicht nur beten, sondern auch fasten. Wenn wir uns gemeinsam hinstellen und sagen, Gott, du bist unser Zentrum, du bist unsere Versorgung. Jesus, auf dich wollen wir uns fokussieren. Du bist unser Feld, unser Fels. An den Werktagen in dieser Woche werde ich ein Frühgebet anbieten. Ich werde von 6 bis 7 öffentliche Gebetszeiten hier anbieten. Da können wir zusammenkommen und gemeinsam den Tag starten, gemeinsam mit Jesus den Tag beginnen. Und ich möchte euch einladen, da dabei zu sein. Mal einen Schritt mehr machen, mal was riskieren. Eine Woche ohne Frühstück, eine Woche ohne Essen, eine Woche nur mit Wasser. Ich möchte euch herausfordern, riskiert mal wieder was. Fasten vertieft und stärkt unsere Beziehung zu Jesus. Durch Fasten bauen wir aktiv an seinem Königreich. Durch Fasten konzentrieren wir uns aufs Wesentliche und wir machen uns abhängig. Durch Fasten öffnen wir uns dem Übernatürlichen und wir geben dem Heiligen Geist mehr Raum. Und ganz zum Schluss möchte ich noch die ansprechen, die Jesus noch gar nicht kennen oder vielleicht gerade in der Krise stecken und sagen, was will ich mit diesem Jesus überhaupt? Jesus sagt selber, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Jesus ist zu finden und er möchte von dir gefunden werden. Nutze die Fastenzeit, nutze die Passionszeit, die 40 Tage und lese in der Bibel. Sprich zu diesem Gott. Und lad ihn in dein Leben ein. Er möchte mit dir leben. Er hat Sehnsucht nach dir. Amen.